Free FM auf 102,6. For you to fly.
Ich habe hier den Michael Diederich im Studio. Hallo Michael, schön, dass du es geschafft hast, herzukommen. Du bist jetzt auch nicht das erste Mal hier bei Radio Free FM. Du warst schon öfter hier und hast Interviews geführt, zuletzt im September. Genau, und du bist Mitglied im Verband der Opfer des Blutskandals in den 80er Jahren. Genau, und bei dir wurde eben in sehr jungem Alter die Krankheit Hämophilie festgestellt. Kannst du zu Beginn vielleicht ganz kurz erklären, worum es sich dabei handelt?
Ja, hallo erstmal und vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf. Ist mir immer eine große Freude, hierher zu kommen. Also ich bin von Geburt an bluterkrank. Ich habe eine Gerinnungsstörung. Das heißt, wenn ich mich jetzt mal schneiden sollte, dann hört es nicht mehr auf zu bluten. Aus diesem Grund muss ich mir ein Medikament spritzen. Das ist der Faktor 8, der mir fehlt. Und der wurde bis 1997 ausschließlich aus Blut hergestellt. Und in den 80er Jahren gab es praktisch den Blutskandal. Und dieses Blut praktisch, was in Amerika gesammelt wurde in den 70er Jahren oder Ende der 70er Jahre, wurde dann in Deutschland bei den Pharmafirmen verarbeitet als das Medikament. Und die wussten, dass dieses Blut verseucht war mit HIV und Hepatitis C. Damals hat man auch schon gewusst, dass wenn man das Blut erhitzt, dass alle Viren und Bakterien abgetötet wären. Aber aus Kostengründen haben das sehr viele Pharmakonzerne nicht gemacht. Deswegen haben sich sehr viele Bluter oder auch Menschen, die bei einer OP Blut gebraucht haben, sich mit HIV oder mit Hepatitis C oder mit beiden infiziert, so wie ich. Und bei mir hat man es festgestellt, da war ich 10. Man konnte dann aber rausfinden, dass ich schon mit 8 Jahren mit HIV infiziert war und ungefähr mit 10, 11 Jahren auch mit Hepatitis C. Da ist es leider noch recht schwierig, denn man kannte Hepatitis A, man kannte Hepatitis B und wusste mit 1981, 82, dass es auch eine weitere Hepatitis-Art gibt, aber die konnte man noch nicht benennen. Also das hieß dann praktisch Hepatitis A non B. Und erst 1987 hat man das dann mit Hepatitis C benannt.
Wie viele Menschen sind denn im Endeffekt von dem Skandal betroffen?
Also ich kann es leider nicht hundertprozentig genau sagen, weil die Zahlen jetzt nicht so offiziell sind. Aber es sind auf jeden Fall ca. 1800 Bluter mit HIV infiziert. Und im Moment leben noch circa 430.
Es gab dann im Endeffekt auch Zahlungen von der Pharmaindustrie eben an die Opfer. Wie hat es dann ausgesehen?
Also es war so, dass 1994, da war Horst Seehofer der Gesundheitsminister. Und das ging natürlich durch die Medien in der Zeit und er hat dann den Gesundheitsausschuss aufgelöst, weil man hat dann halt rausgefunden, dass die Bescheid gewusst haben und die ganzen Jahre über nichts gemacht haben. Und durch das, dass wir praktisch gerichtlich nicht mehr vorgehen konnten vor diesen Pharmafirmen, hat die Politik dann entschieden, das HIV-Hilfegesetz durchzubringen. Und in diesem Fonds, wo wir dann praktisch unsere Entschädigungszahlungen bekommen haben, haben alle eingezahlt, die daran beteiligt waren. Und das Blöde war halt, dass das 1995 durchging. Und da gab es praktisch noch keine richtige HIV-Therapie. Die kam dann leider erst 1996. Deswegen wurde diese Entschädigungsregelung nur befristet bis 2004, weil man halt gedacht hat, bis dahin hat sich das von selber erledigt. Und deswegen mussten wir halt immer wieder dafür kämpfen, dass diese Zahlungen weitergezahlt werden. Und 2017 im Mai haben wir es dann endgültig geschafft, dass diese Zahlungen so lange gezahlt werden, solange wir leben. Und es wurde dann auch an die Renten angepasst. Also es wird dann seit 2019 Juli auch immer wieder dynamisiert. Und das war für uns schon wirklich ein großer Erfolg. Denn seit 1995 ist da halt nie etwas verändert worden. Und deswegen versuchen wir nochmal unsere ganze Kraft zu mobilisieren. Denn es gibt wirklich noch einiges, was geändert werden muss.
Was muss denn zum Beispiel geändert werden?
Also zum Beispiel ist damals der Unterschied gemacht worden, dass zwischen, wenn man nur in Anführungsstrichen HIV-positiv ist, bekommt man weniger, als wenn man an AIDS erkrankt ist. Da hat man dann praktisch die Anzahl der T-Helferzellen angenommen. Also wenn man zum Beispiel unter 250 T-Helferzellen war, dann ist man an AIDS erkrankt. Und wenn man drüber lag, dann war man HIV-positiv. Und das passt nicht mehr zur heutigen Zeit, denn auch die, die damals praktisch in Anführungsstrichen nur HIV-positiv waren, denen geht es genauso schlecht wie jetzt mir, der damals an AIDS erkrankt war. Und da gibt es wirklich noch viele Dinge zu regeln. Zum Beispiel, es wäre super, wenn es ein Kompetenzzentrum geben würde, wo alle Informationen gesammelt werden können. Denn wir haben einfach viele verschiedene Erkrankungen. Ich jetzt zum Beispiel, ich bin bluterkrank, ich habe HIV, Hepatitis C, bin ich wenigstens, also zum Glück geheilt. Aber das muss immer wieder kontrolliert werden. Und viele anderen haben durch diese ganzen Therapien von den starken Medikamenten, die sie am Anfang nehmen mussten, die wirklich schwierige Nebenwirkungen hatten, zusätzliche Erkrankungen, dass sie mit Nierenprobleme haben oder große Probleme mit der Leber, Diabetes. Das sind so unterschiedliche Dinge, die natürlich auch, weil viele auch älter werden und da kommen noch zusätzliche Krankheiten dazu. Und da sind manche Ärzte dann halt auch überfordert und vergessen die ein oder andere Krankheit. Ich kann zum Beispiel erzählen, dass vor circa anderthalb Monaten ein Betroffener von uns ins Krankenhaus musste. Und wegen Corona ist es jetzt halt sehr, sehr schwierig geworden, weil ja auch keine Angehörigen mit rein dürfen. Und es wurde praktisch nur, er hat Leberkrebs, der behandelt, aber seine Diabetes nicht. Und erst drei Tage später, durch Einschalten seines Hausarztes, der das dann alles organisiert hat, konnte man den Zucker wieder klären und hat man ihn dann praktisch Insulin gespritzt und auch auf den Zuckerwert einfach geschaut. Vorher hat man da einfach gar nichts gemacht und das kann natürlich dann böse ausgehen. Wenn er zu niedrig ist, kann er ins Koma fallen oder auch wenn er zu hoch ist. Und da wäre es halt wirklich sehr gut, wenn es so ein Zentrum geben würde, wo sich die ganzen Informationen gesammelt werden, dass wenn man zum Beispiel auch einen Reha-Antrag stellt, die Hilfe bekommt, in welches Reha-Zentrum man gehen kann. Denn es gibt manche Reha-Zentren, die uns gar nicht aufnehmen, wo es Schwierigkeiten gibt, schon allein durch die Blutererkrankung. Und dann kommt noch HIV hinzu. So sieht es zum Beispiel auch bei den Altenheimen aus. Ich habe selber mitbekommen durch meine Arbeit in der AIDS-Hilfe hier in Ulm, dass ein älterer Mann, der ins Altenheim musste, abgelehnt wurde wegen seiner HIV-Infektion. aber nicht wegen dem Heim, sondern viele Heime haben ja auch Fremdfirmen. Und da gab es dann eine Wäscherei, die sich geweigert hat, seine Wäsche zu waschen. Und da sehen wir halt ein großes Problem, dass wenn wir in diese Situation kommen, dass wir da einfach Hilfe und Unterstützung bekommen. Denn, ja, seien wir mal ehrlich, wenn wir in diese Situation kommen, haben wir nicht die Kraft dazu, uns um diese ganzen bürokratischen Sachen durchzukämpfen und sind dann halt auch auf Hilfe anderer angewiesen.
Du hast dich damals auch mit Hepatitis C eben angesteckt. Das kann man mittlerweile seit ein paar Jahren ganz gut heilen. Aber gibt es da vielleicht trotzdem noch Probleme oder wie sieht das aus?
Ja, das ist das Schwierige, dass ja seit circa 3,5 Jahren gibt es wirklich eine sehr gute Therapiemöglichkeit. Davor war es ja nur das Interferon mit verschiedenen anderen Medikamenten und da ging die Therapie so zwischen 48 und 68 Wochen mit wirklich sehr, sehr starken Nebenwirkungen, also man kann das dann wirklich vergleichen wie mit einer Chemo. Und mit dem neuen Medikament geht es noch maximal 8 Wochen. Manche haben da überhaupt gar keine Nebenwirkungen. Also sie können ganz normal weiterarbeiten oder können die 8 Wochen ganz gut überbringen. Und da ist die Heilungschance auch bei circa 96%. Also sind die meisten von uns auch alle geheilt von Hepatitis C. Aber wie du schon sagst, wir haben diese Krankheit einfach schon so lange, dass bei den meisten einfach die Leber schon so kaputt ist, dass die sich nicht mehr erholen kann. Und wir haben jetzt letztes Jahr 2 von unserem Verein, einer war sogar auch im Vorstand, verloren, die wegen Hepatitis C, wegen der Leber praktisch, die wirklich kaputt war, gestorben. Und vor circa 4 Monaten ist ein weiterer an Leberkrebs erkrankt. Und das ist für uns im Moment wirklich die größte Sorge, dass jetzt halt wirklich immer mehr wegen Hepatitis C sterben. Und deswegen versuchen wir nochmal mit aller Kraft, weil so ein Kampf natürlich auch sehr, sehr anstrengend ist. Und aber es ist wichtig, dass wir endlich da eine Regelung finden. Denn Hepatitis C wird einfach nicht, ist jetzt, da gibt es noch kein Gesetz oder keine Unterstützung. Und das sollte auf jeden Fall mit in dieses HIV-Hilfegesetz aufgenommen werden.
Du hast jetzt auch schon ein paar Probleme im Alltag eben genannt. Aber um das jetzt noch besser verstehen zu können als Außenstehende, vielleicht, was hat es im Endeffekt für Konsequenzen für die Opfer des Skandals gehabt und wie ist das alltägliche Leben?
Also bis 1996 war es wirklich eine tödliche Krankheit. Und in meinem Fall war es so, dass ich die ersten Probleme mit HIV mit 14 hatte. Da ist mein Immunsystem zusammengebrochen. Und in der Zeit gab es nur die Möglichkeit zu versuchen, das Immunsystem irgendwie zu stabilisieren. Und da habe ich dann wöchentliche Infusionen mit Immunglobuline bekommen, was bei Kindern und Jugendlichen auch ganz gut anschlägt. So konnte sich mein Immunsystem langsam wieder stabilisieren. Aber ich hatte natürlich sehr viele Infektionen, also Stirn- und Nebenhöhlenentzündung war schon chronisch bei mir. Ich habe immer wieder Probleme mit Herpes gehabt, dass mein Mund wirklich voll war mit Herpes und ich wochenlang nichts Richtiges essen konnte, außer vielleicht Brei, weil alles nur gebrannt hat. Und mit 18 war es dann so, dass ich dann wirklich an AIDS erkrankt bin. Da hatte ich dann auch meine erste AIDS-typische Erkrankung. Das war die PCP-Lungenentzündung. Und circa 5 Monate später hatte ich dann meine zweite. Und da haben dann auch die Ärzte zu mir gesagt, also wenn das so weitergeht, dann lebe ich noch maximal 6 Monate. Von da an habe ich praktisch gemerkt, dass ich wirklich nicht mehr weitermachen kann wie ein gesunder Mensch. Also in der Zeit habe ich noch versucht, die weiterführende Schule in der Listschule zu machen, das Berufskolleg 2. Und da habe ich mich Anfang Februar dann abgemeldet, weil ich natürlich gesehen habe, es kann jederzeit sein, dass ich sterbe. Und ich wollte natürlich auch noch ein bisschen das Leben genießen und auch ein bisschen was von der Welt sehen. Und habe versucht, auch mich vor dem ganzen Stress im Alltag zu schützen, dass ich vielleicht wieder zu Kräften komme. Und das hat bei mir wirklich ganz gut funktioniert, dass ich wirklich viel Glück hatte auch, muss ich wirklich sagen. Gesundheitlich geht's mir ja so auch ganz gut, weil ja, ich habe immer den richtigen, in einem richtigen Moment die richtigen Ziele erreicht. Also was heißt Ziele erreicht? Die richtigen Menschen getroffen. Ich bin dann nach München gegangen, da habe ich einen Arzt kennengelernt, der mir wirklich genau erklärt hat, was diese HIV-Infektion macht, was dieser Virus anstellt und was man dagegen tun kann. Hatte dann auch die Möglichkeit, früher an die Therapie ranzukommen, denn ich habe bei einer Studie mitgemacht und so wurden die ersten HIV-Medikamente über die Schweiz, habe ich die über die Schweiz bekommen. Und dann mein Outing. Das war sehr, sehr hilfreich, weil ich dann einfach frei leben konnte. Also ich habe es meinen besten Freunden erzählt, die wirklich sehr gut drauf reagiert haben, die eine riesige Stütze für mich waren und ich dann auch wirklich keine Angst mehr hatte. Denn diese Schauspielerei, alles zu verheimlichen, mir immer irgendwelche Lügen auszudenken, gerade in der Schulzeit, war einfach das Schwierigste. Das ist so eine riesige Belastung und das hat mir, denke ich, auch das Leben gerettet. Denn ich habe dann einfach gemerkt, wie wichtig es ist, wenigstens psychisch stark zu sein. Und dass man mit dem Willen dann schon manche Dinge besser überstehen kann, manche Krankheiten.
Das hast du jetzt auch schon ein bisschen angeschnitten eben. Aber wie beeinflusst euch denn oder beeinträchtigt euch Corona jetzt im Alltag und was für Probleme gibt es da?
Ja, natürlich sind wir Risikopatienten und müssen uns natürlich schon, so gut es geht, die Kontakte einzuschränken. Und wir haben auch in unserem Verein ein Mitglied, der ist auch im Vorstand, der hat sich im März mit dem Coronavirus infiziert. Er kann nur leider nicht sagen, von wo, weil er war jetzt nicht in Ischgl oder sonst irgendwo im Urlaub. Er hatte während dieser Infektion keine größeren Beschwerden, also er musste jetzt auch nicht ins Krankenhaus. Aber circa 4 Monate später hat er gemerkt, dass er nicht mehr so viel Energie, Kraft hat. Wenn er nur schon 3-4 Stufen hochgelaufen ist, war er außer Atem. Und dann ist er zum Arzt und man hat dann festgestellt, dass dieser Virus das Herz angegriffen hat. Und durch das, dass das Herz nicht mehr funktioniert, hat er sehr starke Wasseransammlungen im Bauch und muss deswegen Wassertabletten einnehmen. Zum Glück noch nicht so eine Dosierung, dass das die Nieren angreift. Aber man kann sonst nichts weiteres tun. Also die Ärzte sagen, das Herz muss sich von alleine erholen. Und wir hoffen wirklich von Woche zu Woche, dass sich das endlich, dass das Herz sich wieder stabilisieren kann und er die Wassertabletten wieder absetzen kann. Denn auf Dauer wird es halt immer mehr die Nieren schädigen. Und ja, und da ist die Sorge natürlich bei uns groß, sich zusätzlich mit diesem Virus noch anzustecken. Mhm. Was natürlich, wie ich es vorhin auch gesagt habe, das große Problem ist, dass wenn wir ins Krankenhaus müssen, ja, dass wir dann oft halt, ja, dass man alleine ist. Dass, ja, wenn wir ins Krankenhaus müssen, haben wir die Kraft, nicht mit den Ärzten zu reden, ihnen zu klar zu machen, was wir für Erkrankungen haben. Und da haben wir natürlich dann die Hoffnung, einen Arzt zu finden, der uns kennt. Und da ist dann halt wirklich die Schwierigkeit, die Ärzte so aufzuklären, dass sie wissen, welche ganzen Erkrankungen wir haben und dass wirklich nichts übersehen wird. Und da habe ich natürlich schon auch meine Sorge. Ich habe ja auch schon soweit alles vorbereitet, dass wenn ich ins Krankenhaus muss, dass mein Rucksack gepackt ist. Und da ist auch immer der neueste Arztbrief drin. Und da hoffe ich natürlich, dass der Arztbrief dann auch gelesen wird. Ja,
Ja, du bist jetzt auch HIV-Träger eben. HIV, ein Thema, das, worüber viel geredet wird und viel aufgeklärt wird in den letzten Jahren eben vermehrt. Aber trotzdem ist vielleicht auch ein Thema, wo einfach auch noch nicht genug aufgeklärt wurde.
Ja, das ist leider immer noch, das ist einfach eine Erkrankung, die von Anfang an nicht gut dastand. Also vor circa 3 Jahren hat die Deutsche AIDS-Hilfe eine Studie gemacht und da hat man herausgefunden, dass nur 10% der deutschen Bevölkerung weiß, dass wenn ein HIV-Positiver seine Medikamente nimmt und unter der Nachweisgrenze ist, dass er niemanden mehr anstecken kann. Und das ist im Moment so die letzten Jahre wirklich das größte Ziel, dass die Bevölkerung einfach weiß, dass man vor HIV-Positiven keine Angst mehr haben muss. Denn die meisten, also ja, das sind wirklich fast alle, die nehmen ihre HIV-Medikamente, weil sie natürlich auch gesund bleiben wollen und sind somit auch unter der Nachweisgrenze, weil die Medikamente auch sehr gut wirken. Ich kann zum Beispiel sagen, ich habe circa 4 Jahre gebraucht, um unter die Nachweisgrenze zu kommen mit den ersten HIV-Medikamenten. Die heutigen Medikamente, das ist ja dann nur noch eine Tablette, die man am Tag nehmen muss, wirkt so gut, dass man es schafft, innerhalb von 3-4 Monaten unter die Nachweisgrenze zu kommen. Und da sieht man einfach, was medizinisch, was da in den letzten Jahren einfach passiert ist. Und da denke ich, wird wahrscheinlich auch eine Heilung mal möglich sein. Wann das ist, das kann ich natürlich nicht sagen, aber die Hoffnung, dass man irgendwann mal geheilt wird oder ein Medikament rausfindet, das wird immer größer. Und und da schauen wir mal, wie die Zeit, was da so kommt. Aber wie gesagt, es ist wirklich wichtig, dass man gerade die Prävention oder Aufklärung weiter betreibt, dass man einfach die Leute aufklärt. Und man merkt ja auch, jetzt sind auch wieder die neuen Zahlen vom Robert-Koch-Institut gekommen und man sieht, dass wir in manchen Gruppen wirklich weniger Infizierungen haben, gerade die homosexuelle Gruppe, die wird immer weniger. Aber das Problem ist gerade, dass die heterosexuelle Gruppe immer mehr ansteigt. Denn gerade Frauen haben halt ein hohes Risiko, sich mit HIV anzustecken, da im Sperma einfach die Konzentration vom HIV viel höher ist als in der Scheidenflüssigkeit. Deswegen ist es in vielen anderen Ländern schon eher eine weibliche Erkrankung. Und das wird in den westlichen Ländern jetzt auch immer mehr kommen. Und daher ist es wichtig, wirklich alle aufzuklären, dass sie einfach vorsichtig sind und auch mit 50, 60 sozusagen immer daran denken, dass man auch da HIV-positiv sein kann.
Ja, du meintest jetzt auch schon, dass die Mittel eben gegen HIV ziemlich gut sind, heutzutage mittlerweile. Aber wie kann ich mir das konkret vorstellen? Wie gut ist ein Leben eben mit HIV möglich?
Also wenn man sich heutzutage anstecken würde und wirklich frühzeitig mit den Medikamenten anfängt, dann kann man wirklich sein Leben ganz normal weiterführen. Man kann arbeiten gehen, man kann eine Familie gründen, bis auf das, dass man halt täglich seine Tablette schlucken muss, ändert sich da nicht mehr viel. Das ist wirklich das Gute. In meinem Fall ist es leider anders, weil wir diese Krankheit einfach schon so lange haben. Und einmal natürlich diese Krankheit und die vielen Therapien mit den starken Nebenwirkungen sehr viel Kraft und Energie gekostet hat. Und deswegen können die meisten von uns auch nicht mehr arbeiten gehen. Also ich habe es damals, als ich mit 25 unter die Nachweisgrenze gefallen bin, das erste Mal, habe ich gedacht, ja, ich könnte ja jetzt doch vielleicht eine Ausbildung anfangen. Doch ja, spätestens nach 5, 6 Monaten kam dann wieder der Rückfall und habe verschiedene Erkrankungen bekommen, die mich dann für Wochen oder Monate wieder flachgelegt haben. Und da war mir einfach klar, dass ich nicht wie jeder andere 8 Stunden arbeiten kann am Tag. Also ich brauche immer wieder meine Erholungsphasen, wo ich mich ausruhen kann. Und vor allem für mich war das immer so, dass ich ja dann auch oft über meine Grenzen gegangen bin, weil ich gedacht habe, ja, ich werde ja praktisch bezahlt und dann sollte ich jetzt auch nicht so oft krank sein und zu Hause sein und bin dann trotzdem zum Arbeiten gegangen, obwohl es mir nicht gut ging. Und irgendwann kam natürlich dann der Dämpfer. Deswegen habe ich mich dann so mit 28, 29 wirklich entschieden, dass ich nicht arbeiten kann, aber ich habe irgendeine Aufgabe gebraucht. Deswegen bin ich dann in das Ehrenamt gegangen und da konnte ich dann praktisch immer entscheiden, wie geht's mir heute? Bin ich fit zum Arbeiten oder sollte ich lieber zu Hause bleiben? Und das war für mich die beste Möglichkeit. So habe ich erstens eine Aufgabe gehabt. Das hat mir dann auch sehr viel Selbstsicherheit gegeben und wurde auch immer selbstbewusster. Und von meiner Gesundheit sozusagen, konnte ich das dann gut hinbekommen.
Du bist ja auch schon seit einigen Jahren jetzt bei der AIDS-Hilfe tätig. Und heute ist auch der Welt-AIDS-Tag eben. Was habt ihr denn da gerade so für Aktionen?
Ja, mit den Aktionen ist es dieses Jahr natürlich sehr, sehr schwer. Also wir hatten wirklich nur sehr wenige Präventionen, weil wir natürlich auch nicht in die Schulen gehen können. Wir versuchen, das alles auch online zu machen, was aber auch recht schwer ist, da die Schulen ja auch ziemlich überlastet sind und auch nicht so die Zeit oder Möglichkeit haben, das alles machen zu können. Aber wir bleiben da auf jeden Fall dran, weil uns das natürlich sehr, sehr wichtig ist und versuchen in unseren beschränkten Möglichkeiten alles daran zu setzen, dass es normal funktioniert. Was wirklich wichtig ist, das ist wirklich der Checkpoint, weil wir es einfach sehr wichtig finden, dass wenn irgendwie ein Risiko besteht oder wenn man auch einfach nur zur Sicherheit erfahren möchte, ob man jetzt HIV-positiv ist oder eine andere sexuelle Erkrankungen hat, dass man zu uns zum Checkpoint gehen kann. Der findet 2-mal im Monat statt, immer am Mittwoch. Und dort kann man sich dann auf HIV und auf andere sexuelle Krankheiten testen lassen. Was jetzt wegen Corona auch möglich ist, dass man auch zu den Bürozeiten kommen kann und dort auch einen Test machen kann. Aber man muss natürlich immer vorher erstmal anrufen und einen Termin ausmachen. Das ist ganz wichtig, dass ich, weil es wird wirklich sehr gut angenommen, also gerade der Checkpoint, da kommen wirklich sehr viele, dass sich dann halt in unseren Räumen keine langen Schlangen bilden. Deswegen ist es wirklich, dass wir dann immer verschiedene Termine geben, sodass es vom Ablauf her dann gut funktioniert.
Du hast jetzt auch gemeint, dass diese Schnelltestfunktion quasi sehr gut angenommen wird. Aber wie ist das allgemein, gerade in Bezug auf Corona? Wie läuft es da bei euch?
Also der Checkpoint läuft wirklich ganz gut. So kann man halt auch weiterhin, ja, das Anbieten mit den Tests, denn das Gesundheitsamt hier in Ulm hat im Moment nicht die Möglichkeit, diesen HIV-Test zu machen, da die einfach mit dem Coronavirus beschäftigt sind und da auch wirklich sehr viel zu tun haben. Und deswegen haben wir ja auch das auch ausgebaut, weil wir gesehen haben, dass es von den Leuten angenommen wird. Und brauchen natürlich auch immer wieder Ehrenamtliche, die da uns unterstützen. Und das Gute ist, dass wir auch wieder zwei neue Ärzte bekommen haben, die ja abwechselnd beim Checkpoint mitarbeiten können. Denn wenn es dann zum Blutabnehmen geht, muss auf jeden Fall ein Arzt dabei sein. Und da sind wir schon wirklich sehr froh, dass wir das jetzt, letztes Jahr war es zum Beispiel nur einmal im Monat, wo wir den Checkpoint anbieten konnten, und jetzt sind wir schon bei zweimal im Monat, und das ist schon wirklich schön. Denn was ich noch sagen wollte, es ist wirklich wichtig, dass wenn irgendwie jemand unsicher ist und vielleicht auch ein Risiko gehabt hat, dass er dann auch einen HIV-Test macht, dass man wirklich so schnell wie möglich, wenn er positiv sein sollte, dann auch mit den Medikamenten anfangen kann. Denn es ist leider so, dass HIV immer noch einer der meist übersehensten Krankheiten ist, da die Inkubationszeit sehr lange ist. Also am Anfang hat man vielleicht grippeähnliche Symptome, aber wenn man dem Arzt auch nicht sagt, ja, ich habe jetzt vor ein paar Wochen ungeschützten Geschlechtsverkehr gehabt, dann kommt der Arzt ganz sicher nicht drauf, dass das vielleicht HIV sein könnte, sondern er wird sagen, ja, die Grippe geht jetzt los oder Erkältungen, und dann wird es das sein. Und dann dauert es natürlich Jahre, bis das Immunsystem so geschwächt ist, bis dann die verschiedenen Erkrankungen kommen. Und da ist das Immunsystem dann schon so geschwächt, dass es dann schon wieder schwierig wird, das wieder aufzubauen. Also das funktioniert schon, aber es dauert dann halt auch wieder seine Zeit. Deswegen ist es wirklich sehr wichtig, so früh wie möglich zu wissen, ob man positiv ist oder negativ ist, dass man halt frühzeitig mit den HIV-Medikamenten anfangen kann.
Genau, was sind jetzt deine oder eure Ziele, gerade im Hinblick auch auf die Opfer des Blutskandals eben?
Ja, also was mir auf jeden Fall sehr wichtig ist, für unseren Kampf, was die letzten Jahrzehnte, kann man ja sagen, immer so, dass wir auf andere angewiesen waren und sich ja nicht viel bewegt hat. Und seit 4 Jahren haben wir jetzt langsam angefangen, selber für unsere Sache zu kämpfen. Und da ist natürlich auch unser Ziel, dass wir endlich auch einen Sitz bekommen in unserer Stiftung und einfach auch mehr involviert werden in dieser ganzen Thematik, dass wir mitbestimmen können und nicht einfach nur, dass über unsere Köpfe etwas entschieden wird. Und das hoffe ich, dass wir das endlich erreichen können, dass wir gehört werden und dass die Informationen von uns auch angenommen werden.
Okay, genau, das wäre es jetzt von meiner Seite schon gewesen. Vielen Dank, dass du hergekommen bist und dir die Zeit genommen hast, eben auch über ein sehr persönliches Thema, ein wichtiges Thema zu reden und uns da einen Einblick gegeben hast, eben in dein Leben und deine Tätigkeiten. Du bist natürlich herzlich willkommen, auch nochmal wieder herzukommen zu Radio Free FM, genau. Und gibt es vielleicht noch irgendwie zum Abschluss einen Appell, dass du an die Politik richten willst?
Ja, also wir haben ja vor circa 4 Wochen an alle Bundestagsabgeordnete einen Brief geschrieben mit einer Mappe, mit allen Informationen, auch mit der Studie, die die Bundesregierung 2014 in Auftrag gegeben hat, die dann aber leider irgendwie in die Versenkung verloren ging. Und da ist natürlich der Aufruf, dass wir wirklich die Politiker brauchen, die uns unterstützen. Und das Gute ist ja wirklich, dass wir schon einige Politiker haben, die uns unterstützen, auch schon seit 4 Jahren sozusagen, wo wir wirklich angefangen haben, in die Öffentlichkeit zu gehen. Und dass wir vielleicht auch die Chance haben, beim Gesundheitsausschuss eine Anhörung zu bekommen und uns dann auch mal vorzustellen und einfach auch unsere Situation klar zu machen, weil wir einfach gemerkt haben, dass viele gar nicht wissen, wie es uns wirklich geht. Die sehen die guten Medikamente und da müsste ja jetzt eigentlich alles gut sein, was in unserem Fall halt leider nicht ist. Da ist natürlich der Appell. Also ich freue mich über jede Unterstützung und jede Hilfe.
Gut, da wünsche ich euch auf jeden Fall ganz viel Erfolg. Und ja, schön, dass du hier warst. Danke.
Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich, dass ich immer wieder die Chance bekomme, auch hier sein zu dürfen. Und es ist immer wieder schön, da zu sein bei euch. Dankeschön.
Free FM. Auf 102,6.